Herzlichen Dank für die so schöne Begrüßung, dass ich so aufgenommen wurde. Das macht's auf der einen Seite leicht, auf der anderen Seite auch ganz schön schwer. Denn wenn so ein Vorlauf kommt, predigt er genauso gut und der kann ganz toll reden und der hat ein klares Wort, dann stehst du da und denkst, okay, Hochmut, wo bist du? Da bist du. Stolz, herzlich willkommen. Deswegen möchte ich uns gemeinsam daran erinnern, dass wenn wir uns jetzt unter Gottes Wort begeben, ist völlig wurscht, ob derjenige, der vorne steht, gut ist. Gottes Wort ist gut. Gott ist gut. Das ist unsere einzige Hoffnung. Wenn wir kein gutes Wort haben, aber einen guten Sprecher vorne, dann gehen wir leer nach Hause. Wir gehen nicht erfüllt nach Hause. Wir gehen nicht ermutigt, ermahnt von Gott nach Hause. Deswegen ist unsere einzige Hoffnung, dass Gott zu uns gut ist durch sein Wort. Liebe Grüße aus Emmendingen, aus dem Badischen, wie schon gesagt. Ich bin seit knapp 3 Jahren dort Pastor, habe vorher vor meinem Theologiestudium, was ich in der Nähe von Berlin absolviert habe, noch was Ordentliches gelernt. Ich war Mediengestalter, habe also den ganzen Tag vorm Rechner gehockt und Internetseiten gebastelt. Und dann kam Gott und dann gab es eine interessante Wende und dann hat er mich gerufen in den Dienst. Meine Frau Miriam und meine Tochter Eleni, wir sind dort in Emmending in einer Baptistengemeinde und wir sind dort sehr, sehr glücklich und sind dort sehr, sehr gut angekommen. Und wir freuen uns und ich bin froh, auch heute hier zu sein, weil Jürgen auch schon einmal bei uns in Emmending war und uns gedient hat. Gerade diese Woche fragte mich jemand, wann kommt denn dein Bruder endlich mal wieder? Also wir müssen da unbedingt einen Termin ausmachen. Und ich freue mich einfach hier zu sein, in der Gemeinde von meinem Bruder. Ich höre viel von euch und beten für euch, dass ihr wächst und dass ihr eine Tiefe erfahrt in Jesus Christus. Ich bin froh, hier zu sein, weil ohne meinen Bruder wäre ich gar nicht im Glauben. Mein Bruder hat mich zu Jesus geführt, als ich 9 Jahre war. Das weiß ich, als wenn es gestern wäre. Und das ist etwas, was uns sehr verbindet. Denn wir sind fleischliche Brüder, vom Blute her, und das ist gut, das ist schön, aber was viel wichtiger ist, dass wir im Geiste Brüder sind, und das freut mich. Preist den Herrn dafür. Anscheinend bin ich bekannt für klare Worte, und deswegen habe ich euch auch einen Brief mitgebracht, der klare Worte spricht. Aus dem Jakobusbrief werden wir uns heute ein paar Dinge anschauen. Und Jakobus ist ein Typ, der ziemlich, ziemlich straight spricht, ziemlich deutlich, kein Blatt vorm Mund nimmt und manchmal so spricht, so schreibt, dass es dir die Schuhe auszieht und du dich fragst, Gnade, wo bist du? Jakobus ist jemand, der Christen herausfordern möchte, nicht nur zu palavern, nicht nur zu reden, dass man Christ ist, sondern es auch zu tun. Den Glauben in die Praxis umzusetzen. Das ist der Jakobusbrief. Dafür brennt Jakobus. Laber nicht nur, sondern lebe es. Es soll sichtbar werden in deinem Leben, dass du Christ bist, dass du Jesus nachfolgst, dass du Jesus Christus persönlich kennst. Und immer wieder fordert er seine Zuhörer auf in dem, was er schreibt, indem er sie immer wieder anruft mit diesem Wort Brüder. Es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder, wenn ihr den Jakobusbrief vielleicht heute Nachmittag mal durchlesen solltet, sind nur 5 Kapitel, dass es immer wieder dieses Wort gibt, Brüder. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr Schwestern dürft euch auch angesprochen fühlen, denn dort zu der Zeit hat man, wenn man alle meinte, wenn man eine ganze Gemeinde meinte, hat man einfach nur Brüder gesagt. Passt nicht so ganz in unsere Genderzeit, aber so ist das nun einmal. Und er sagt das nicht einfach nur so, sondern er möchte damit zum Ausdruck bringen, das, was ich hier predige, das, was ich hier schreibe, das ist teilweise echt knackig, das ist teilweise echt krass. Aber indem ich Brüder sage, möchte ich mich mit euch verbinden, wir gehören zueinander. Ich bin nicht irgendjemand, der über euch steht und wie der Vater zu den Kindern spricht, wie der Meister zu seinen Sklaven. Brüder, wir sind auf der gleichen Ebene, wir haben den gleichen Kampf zu kämpfen, wir haben die gleiche Nachfolge, wir haben die gleiche Jüngerschaft und ich möchte gemeinsam mit euch nach vorne und ich zeige euch den Weg, aber ich laufe nicht einfach weg und sag mir nach, sondern ich gehe nach vorne, aber ich ziehe euch mit. Brüder, Geschwister und dieser Brief ist voll von diesem Begriff. Insgesamt 20 Mal ruft er auf, Brüder. Das, was ich sage, ist echt wichtig und ich möchte mit euch in Verbindung bleiben. hört mir zu. Und ich möchte die letzten zwei Verse heute als Predigttext haben, aus dem 5. Kapitel, die Verse 19 bis 20. Ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du einen Brief schreibst. Sehr geehrte XY, das ist mein Anliegen, das wollte ich dir sagen. Und dann noch schön nett und schmierig mit freundlichen Grüßen und besten Segenswünschen, bla 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 und so weiter. Tschüss. Ich finde es spannend, dass, wenn Jakobus einen Brief beendet, er das nicht so macht, wie wir das machen würden. Nicht mit noch freundlichen Grüßen, grüß nochmal diese Freunde von mir, so wie Herr Paulus das manchmal macht. So, die habe ich besonders lieb, grüß sie ganz besonders. Wir sind im Herrn verbunden. Nichts von Grüßen und nichts von Segenswünschen, sondern wieder straight, wieder ganz klar. Er bleibt sich treu, er ist immer noch auf Kurs, er ist immer noch auf Linie und sagt zum Schluss, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welcher einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode retten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Tschüss. Das ist der Abschluss des Jakobusbriefs. Nicht irgendwie eine freundliche Verabschiedung. Bis zur letzten Zeile ist der Jakobusbrief herausfordernd. Wir Christen sollen aufwachen. Und er versucht es mit aller Nachdringlichkeit uns klarzumachen. Wenn du den Jakobusbrief liest, wirst du sehen, dass er sehr, sehr stark persönlich schreibt. Dass es ganz, ganz individuelle Herausforderungen sind. Du lebe so. Du mach es nicht so, sondern tu es so. Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann mach du es nicht so, sondern so. Also es ist wirklich ein praktisches Buch, wo ich mein Leben nehmen kann und einfach mal vergleichen kann und mich als Individuum vor Jakobus stellen kann, vor Gott letztendlich stellen kann und schauen kann, Gott, was hast du zu mir zu sagen, wie ich leben kann? Und ganz zum Schluss gibt es so eine zusammenfassende Aufforderung. Und es geht jetzt nicht, Jakobus, darum, wie du heilig und gerecht vor Jesus lebst und in dieser Welt, sondern er weitet ganz zum Schluss den Blick. Ich habe jetzt viel erzählt, ich habe dir viel gesagt, aber ich möchte deinen Blick jetzt erheben von dir selbst. Und es geht jetzt nicht allein um dich, sondern es geht das alles, was ich gesagt habe, die Wahrheit, die ich dir gebracht habe, die Weisheit Gottes, die ich dir gebracht habe, die sollst du jetzt nehmen und du sollst dich darum bemühen, dass nicht nur das in deinem Leben Wahrheit wird, sondern dass sich das in dem Leben deiner Geschwister auch manifestiert. Es geht darum, in uns etwas zu wecken, dass wir im Innern bewegt sind, tief berührt und besorgt darum, es reicht mir nicht, wenn ich heilig lebe. Es reicht mir nicht, wenn ich Jesus persönlich erlebe. Das ist klasse, das ist gut. Halleluja dafür. Aber es reicht mir nicht. Jesus hat es auch nicht gereicht, bei seinem Vater zu sitzen und in der Herrlichkeit zu verweilen und alles zu haben, was er braucht. Er hat gesagt, es reicht mir nicht. Die anderen interessieren mich. Das Leben für die anderen, sich hinzugeben und zu sehen, dass auch andere in den gleichen Genuss und in den gleichen Segen kommen wie ich. Ist es für dich ein Beweggrund? Wenn wir gemeinsam singen, stehst du dann hier und bist du völlig isoliert und ich und mein Jesus und mein Lied? Oder genießt du es zu hören, wie deine Nachbarn mit dir singen, dass du merkst, ich bin nicht alleine und wir sind füreinander da. Ich finde toll, dass wir dieses Zeugnis gehört haben. Das, was wir gehört haben im Zeugnis, alleine funktioniert es nicht. Wir brauchen einander, um zu sehen, dass Gott seine Segensspuren, die er in meinem Leben hinterlässt, auch weitergegeben werden zu meinem Nächsten. Wir sind hier nicht allein. Du bist gerade nicht allein. Schau mal nach links und nach rechts. Bei dir sitzt jetzt links keiner. Pech gehabt. Oder Glück gehabt, je nachdem. Denn wenn du jetzt nach links, rechts, nach vorne und nach hinten schaust, siehst du eventuell einen Auftrag Gottes für dich heute. Und du sitzt vielleicht und sagst, rechts neben mir saß mal jemand, der heute nicht mehr da ist.
auf denen das genau zutrifft. Wo du weißt, diese Person müsste doch eigentlich hier sein. Gehörte sie nicht auch dazu? Waren wir nicht mal mehr,
wenn du neu hier bist? Und du vielleicht das erste Mal, sehr herzlich willkommen, bin auch neu hier.
Das ist super. Auch wir als Gemeinden freuen uns, wenn neue Leute kommen. Ja, Frischfleisch. Die haben neue Begabungen, die haben neue Perspektiven und mit denen möchte ich interagieren. Aber wir werden sehr, sehr schnell müde, wenn wir wie Jesus die 99 verlassen müssen, um nur das eine Schaf zurückzuholen. Und das ist manchmal sehr viel Arbeit. Menschen, die enttäuscht sind, die verletzt sind, die vielleicht auch falsche Wege gegangen sind, denen hinterherzugehen. Und das ist christliche Gemeinde. Dass wir nicht dadurch, dass es nicht nur uns auszeichnet, wenn immer neue Menschen kommen, und das ist gut und dafür beten wir und das wünsche ich euch, dass immer mehr neue Leute kommen. Aber die Identität der Gemeinde Jesu Christi ist diejenige, dass es ihr nicht egal ist, wenn Menschen andere Wege einschlagen, sondern hinterhergehen. Wenn das nicht die Identität der Gemeinde wäre, dann hätten wir einen falschen Christus. Ein Christus, dem es egal ist, wenn wir weggehen. Jesus kümmert sich um dich. Jesus kümmert sich um die verlorenen Schafe. Die Frage ist, tun wir das auch? Jakobus tut es und deswegen ist er so vehement, weil wir so schnell den Mut verlieren und sagen, ach, das ist so hoffnungslos. Ich weiß nicht, an wen du denkst. Wenn ich an meine Gemeinde denke, dann fallen mir einige ein, wo ich betrübt bin, dass sie nicht mehr kommen und sehe, dass ihr Weg, und deswegen ist das Thema so wichtig, in die Verlorenheit führt. Denn worüber wir sprechen, ist nicht einfach jetzt mal ein Special-Thema von Waldemar aus Emmendingen, sondern wir sehen hier, dass die Seele vom Tode errettet wird, wenn sie zurückkommt. Das bedeutet, wenn sie nicht zurückgeführt werden, diese Person, die verschütt gegangen sind. Hier geht es um Leben und Tod, hier geht es um ewige Auswirkungen. Bist du dir dessen bewusst? Bist du dir dessen bewusst, wenn du sagst, rechts neben mir, links neben mir, da fehlt eigentlich heute eine Person? Und da geht es jetzt nicht darum, dass du im Urlaub bist oder so, ja, sondern wirklich dauerhaft. Tangiert dich das? Macht das was mit dir? Jakobus brennt dafür. Und deswegen ist er sich auch nicht so schade, von diesem schweren Thema der Sünde auch zu sprechen. Lass mich dazu ein Wort sagen. In unseren christlichen Gemeinden ist es zurzeit teilweise sehr, sehr schwer, über dieses Thema zu sprechen. Teilweise zu Recht, weil dieser Begriff auch missbraucht wurde. Menschen traktiert wurden mit diesem Begriff Sünder und Sünde. Aber wie haben wir diesen Gottesdienst eigentlich eingeleitet? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day, Punkt. Nein. You wash my sin away. Du hast meine Sünde weggewaschen. Wir können nur ein Ort sein, wo wir über Errettung, Freude, Friede und Glück und Liebe sprechen können, wenn wir wissen, wovon wir errettet wurden. Wenn diese Gemeinde es verlernt, und es gilt auch für meine Gemeinde, wenn diese Gemeinde es verlernt, miteinander über diese Themen zu sprechen, über Sünde und Schuld zu sprechen, dann hat diese Gemeinde das Recht verloren, von der Errettung durch Jesus zu sprechen. Wir sind nur in der Lage, von Jesu Liebe, Jesu Errettung zu sprechen, wenn wir bereit sind, die Schattenseiten in unserem Leben zu thematisieren. Wenn wir das nicht tun, dann spielen wir Menschen ein Spielchen vor, dass alles schon irgendwie gut ist. Ich habe in einer Evangelisation mal gehört, wie ein Prediger so evangelisiert hat und ganz zum Schluss sagt er so, und jetzt fragst du dich vielleicht so, mein Leben ist gar nicht so schlecht, wie du das sagst, mein Leben ist eigentlich ziemlich gut. Ich habe alles, ich bin glücklich, ich habe einen Job, ich habe eine Frau und so weiter und so fort. Ich habe keinen Mangel. Und dann sagt er, Ich möchte dir sagen, wenn das dein Leben ist, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich. Jetzt stell dir mal vor, zu deinem so tollen Leben kommt noch Jesus dazu. Wäre das nicht klasse? Meine Lieben, das ist nicht das Evangelium. Das ist auch nicht die Botschaft von Jesus Christus. Jesus Christus ist nicht die Kirsche auf der Sahnetorte. Jesus ist eine ganz neue Torte, die er bringt. Er bringt ganz neues Leben und sagt nicht, hey, dein Leben ist eigentlich schon ganz nett. Mach mich doch irgendwie zu deinem Freund. Füg mich zu deiner Freundesliste hinzu. Und wenn du mal Bock hast, dann reden wir mal miteinander. Nachfolge sieht anders aus. Du musst dein Leben aufgeben. Denn das, was du bei mir bekommst, ist viel, viel, viel besser. Und deswegen deckt Jesus auch diese Dinge auf. Jürgen hat es vorhin, ich glaube, vom Klavier aus auch gebetet. Dass auch manchmal unangenehme Dinge angesprochen werden. Und es ist wichtig, es ist wichtig. Die Bedeutung des Themas hat ewige Auswirkungen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Schäm dich nicht, wenn du Christ bist. Wenn du dich ein Nachfolger Jesu nennst, schäm dich nicht, mit Menschen über ihre und deine Schuld zu sprechen. Du brauchst dich nicht schämen, denn Jesus Christus ist dafür gekommen und hat den Preis dafür bezahlt, damit wir nun nicht mehr vorm Vater stehen und ein schlechtes Gewissen haben brauchen. Sondern Jesus sagt, ich lasse dich nicht als Waisenkind zurück, sondern ich sende meinen Geist. Und dieser Geist gibt uns Zeugnis davon, dass wir Kinder Gottes sind und dass uns nichts vom Vater trennen wird. Deswegen kann ich über Schuld sprechen, weil ich weiß, wo diese Schuld abzuladen ist. Warum, fragst du dich, sprichst du in einer Gemeinde über dieses Thema? Schließlich bin ich doch heute hier. Und müsstest du nicht mit den Leuten reden, die nicht da sind? Wen kann das, was Jakobus beschreibt, treffen? Wer steht in Gefahr, dass ihn das trifft? Im Kapitel 3, Vers 2 sagt er, wir alle straucheln oft. Wenn ich Vers vorlese, musst du einfach schauen, ob der in der Folie drin ist und dann haust du den an die Wand. Wir alle straucheln oft, sagt er im Kapitel 3. Wir alle. Und er sagt nicht, ihr alle. Wir alle. Jeder. Strauchelt, fällt nicht nur manchmal, sondern oft. Und wer sich ehrlich macht, sagt ja, auch ich strauchel und fall oft hin. Zurück zu unserem Vers, in Vers 19 heißt es, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, wenn jemand unter euch, wer ist in diesem Raum jemand? Kann ich mal die Hände sehen, wer jemand in diesem Raum ist? Das sind anscheinend nicht alle. Wir gehören da alle dazu. Und Jakobus möchte nicht uns in eine falsche Sicherheit wägen. Jetzt ledern wir mal richtig ab über die, die nicht da sind. Und sagen, wie schlecht die sind. Was die für Fehler gemacht haben. Darum geht es nicht. Er sagt, Leute, Obacht. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst auf euer eigenes Leben Acht geben. Wie lebt ihr? Wie wandelt ihr, würde vielleicht die Bibel sagen. Was führt ihr für einen Lebensstil? Wenn jemand unter euch, jeder ist in der Lage. Und was ist der Ursprung des Problems? Was machen diese Leute? Im Vers 19 heißt es, dass wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt. Ich möchte jetzt mit euch über das Abirren und die Wahrheit sprechen. Abirren. Man könnte auch übersetzen, umherirren. Oder wenn sich jemand verirrt, wenn jemand verführt wird. Neudeutsch könnte man vielleicht übersetzen, wenn jemand abdriftet. Die Bibel beschreibt dieses Wort auch im Alten Testament und vergleicht es bildlich mit einem Betrunkenen, der in der Finsternis abdriftet, wo kein Licht ist, wo er nichts mehr sieht und wie er taumelt. Und vielleicht habt ihr schon mal Betrunkene gesehen, vielleicht warst du schon selber mal in dieser Situation. Das ist nicht so wirklich souverän. Wenn jemand in der Dunkelheit betrunken läuft, das ist nicht wirklich vorbildlich geradlinig, wie der da unterwegs ist. Sondern das ist so ein Taumeln, was dich langsam vom Weg abkommen lässt. So beschreibt Jakobus Sünde, wenn sie in unser Leben kommt und sich ausbreitet. Sie lässt uns abdriften. Natürlich gibt es auch die andere Situation, dass du in Lebenssituationen gerätst, wo du das Gefühl hast, eben gerade war ich noch auf Linie. Eben gerade war noch alles tipptopp. Ich hatte eine saubere Beziehung zu Gott. Ich wusste, was richtig und falsch ist, und Jesus war die ganze Zeit bei mir, und auf einmal, von jetzt auf gleich, solche Situationen gibt es, bist du auf einmal völlig aus dem Ruder, das Schiff ist gekentert und du bist am Ertrinken und du weißt gar nicht, wie du in diese Situation gekommen bist. Paulus sagt dann im Galaterbrief an einer Stelle, dass wir manchmal von einem Fehltritt überrascht werden oder übereilt werden. Sowas passiert, sowas gibt es auch in meinem Leben, wo ich zurückgucke und wo ich sehe, ich wurde von Fehltritten überrascht, dass ich von jetzt auf gleich in so einem Loch steckte, wo ich dachte, eben gerade war noch alles in Ordnung. Dinge, die ich euch nicht erzählen werde, die auch niemand hier weiß, nur meine Frau, die mir peinlich sind. Von jetzt auf gleich, eben gerade war noch alles gut. Sowas gibt es. Aber über das, was Jakobus hier schreibt, von der Wahrheit abirren, das erinnert stärker an dieses allmähliche Abkehren vom Willen Gottes. Und das Fiese am Abdriften ist, dass es schleichend passiert und meistens, wenn du abgedriftet bist, du gar nicht merkst, dass du eigentlich am falschen Platz bist, am falschen Ort. Es sind Dinge, die schleichend, schrittweise passieren, wo du dich in Alltagsgeschehen stärker dafür interessierst, was denkt Gott hier dazu oder was sind meine Wünsche, was sind meine Ziele. Und dann Stück für Stück fängst du an, ein Leben zu führen, was isoliert ist vom Willen Gottes, was isoliert ist vom Reden Gottes. Weil du dich nicht mehr kontinuierlich von Gott abhängig machen lässt, ist es schrittweise, Stück für Stück, trittst du heraus, meistens auch aus der Gemeinschaft, bist sporadisch mal da. Vielleicht bist du heute sporadisch hier, dann ist es auch ein Wort für dich. Trittst du langsam heraus, aber eigentlich ist deine Lebensbewegung davon geprägt, stärker darauf zu schauen, was will ich eigentlich? Was sind meine Ziele? Wie kann ich meine Wünsche befriedigen auf meine Art und Weise? Aber Jakobus sagt, dass dieser Irrweg, der so schleichend ist, ein Weg ist des geistlichen Niedergangs und mit Sünden der Selbstzerstörung gepflastert ist. Du schadest dir selbst. Wir schaden uns selbst, wenn wir diesen Weg gehen. Es ist ein Weg, der mir viel Versprechungen macht. Das ist das Problem mit Sünde. Sünden sagen uns nicht, nimm mich und dir wird es danach richtig beschissen gehen. Sie wollen uns vorgaukeln, das, was du bei mir bekommst, das wird dir viel geben. Es wird dir das geben, was Gott dir nicht geben kann und meistens noch perverser, was Gott dir nicht geben will. Du brauchst mich. Wenn du wirklich glücklich sein möchtest, ich bin da für dich. Ich gebe dir das, was Gott dir vorenthalten möchte. Die Bibelkenner unter uns wissen, welche Geschichte das auch zurückzuführen ist. Wie der Satan Adam und Eva verführt. Gott weiß, wenn ihr das nehmt, er will euch was vorenthalten. Aber ich bin so gut zu euch. Ich erfülle euch eure Wünsche. Aber Sünden können uns befriedigen, können uns auch gewisse Lüste in uns stillen. Und damit meine ich nicht vielleicht das Erste, woran vielleicht viele gleich denken, gleich an sexuelle Geschichten. Das ist auf jeden Fall auch, klar. Leute, ich habe heute so gekämpft mit mir, hier zu stehen, mit dem Problem des Stolzes, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mit dem Ding der Hochmut. Wenn ich hier weggehe von Albershausen, möchte ich sagen, das war ein vollmächtiger Prediger. Und ich musste Minuten die Nacht über damit ringen. Was ist mein Ziel, wenn ich vor euch stehe? Ich könnte mich dafür entscheiden und mich dem völlig hingeben. Ja, dann werden sie sagen, wow, was für ein Redner, wir müssen nach Emmendingen ziehen. Meine Lieben, ich sage das deswegen, weil niemand davor gefeit ist und denkt, lasst uns nicht über diese Geschichten denken, die wir alle natürlich gleich ganz fromm sagen, ja, das ist alles so ganz, ganz falsch und ganz, ganz schrecklich heute. Das beginnt in unserem Herzen. Stolz, Hochmut ist ein Ding, womit ich mega zu kämpfen habe. Das ist, vielleicht denkst du, das ist nicht mein Problem. Damit habe ich überhaupt nichts. Danke Gott dafür. Aber du hast andere Dinge, die du abtöten musst, gegen die du kämpfen musst. Vielleicht ist der Drang nach Aufmerksamkeit. Was weiß ich? Ich kenne dich nicht. Überleg, was dein Ding ist. Und ich musste überlegen, okay, wenn ich diesen Weg gehe, damit ich am Ende groß rauskomme, dann werde ich schleichend, vielleicht vor Menschen mit Ruhm stehend, werde ich aber schleichend vom Weg Gottes abkommen, von der Wahrheit Gottes abkommen und am Ende werde ich nicht vor Gott stehen können und er wird mir sagen, du guter und treuer Knecht. Sondern er wird mir sagen, ich kenne dich nicht. Wen hast du gepredigt? Ja, aber Herr, ich habe doch in deinem Namen habe ich die Bibel in der Hand gehabt und habe von dir erzählt. Hinaus von mir, ich kenne dich nicht. Du hast dich gepredigt. Du wolltest dich groß machen. Du willst deinen großen Namen. Du willst deinen Stolz nähren. Leg das ab. Ich kann dir viel, viel mehr geben als das. Denn die Zustimmung von Menschen, die kann kommen und gehen. Was ist, wenn der Raum hier leer ist? Was ist, wenn ich nach Hause gehe und in meinem Büro sitze? Da sind nicht 100 Leute, die sagen, sitze ich dann ganz allein. Und dann ist die Frage, bin ich süchtig nach der Anerkennung von Menschen oder bin ich süchtig nach der Anerkennung, die Jesus Christus mir geben kann? Und sagen, Jesus, ich brauche nur dich. Selbst wenn die Gemeinde, wenn da nur 2 Leute sitzen, ist mir völlig wurscht. Denn du bist bei mir. Ich muss mich ein bisschen beeilen, oder? Lasst uns darauf Acht geben, dass wir nicht abdriften. Wovon sind diese Menschen, von denen Jakobus spricht, abgedriftet? Und die Menschen, die das lesen, worauf sollen sie Acht geben, dass sie nicht davon abdriften? In Vers 19 wiederum heißt es, dass sie von der Wahrheit abgedriftet sind. Von der Wahrheit. Also hier geht es nicht darum, dass du zu deinem Pastor Jürgen Justus gehst und sagst, du, ich habe einen neuen Job in Emmendingen. Und ich muss aus Albershausen ziehen und ich werde nicht mehr in die Gemeinde kommen können, weil ich zu weit weg wohne. Das ist nicht damit gemeint, wenn du aus Albershausen abdriftest, dass du dann auf dem Weg in den sicheren Tod bist. Gott sei Dank nicht ist das hier die einzig selig machende Gemeinde. Wobei Gemeinden sowieso nicht selig machen, sondern Jesus Christus. Also das ist nicht damit gemeint. Was ist damit gemeint mit Wahrheit? Ich glaube, das Thema Wahrheit in unserer Zeit ist vielleicht noch schwerer als Sünde. Was ist Wahrheit? Diese Frage wurde, bevor Jesus Christus gestorben ist, wurde ihm auch gestellt. Was ist Wahrheit? Leider hat der Typ, der vor Jesus stand, nicht erkannt, dass Jesus Christus die Wahrheit in Person ist. Was ist Wahrheit? Das ist ein Aspekt, über den Christen immer wieder neu reflektieren müssen. Was ist Wahrheit? Und mit Wahrheit, wenn Jakobus von Wahrheit spricht, ist es nicht unser postmodernes Denken, was uns Tag und Nacht vorgegaukelt wird. Du darfst nicht von deiner Wahrheit abkehren. Jürgen, bleib dir treu. Deine Wahrheit darf dir niemand wegnehmen. Werd ja nicht anders. Und du solltest auch aufpassen, deine Wahrheit festzuhalten, mit aller Kraft. Und dann wirst du deinen Weg schon schaffen. Das ist nicht die Wahrheit, von der Jakobus spricht, denn das ist keine Wahrheit, das ist Subjektivität. Das sind oftmals auch Traumvorstellungen, was ich mir vorstelle. Die Wahrheit ist nichts Subjektives für Jakobus in dem Sinne wie, bleib dir treu, sondern die Wahrheit ist etwas Objektives, was über uns steht. Wo wir uns im Licht der Wahrheit auch prüfen können und schauen, ob wir richtig stehen oder nicht. Es ist nichts etwas, was ich bei mir finden kann. Wahrheit wirst du nicht in deinem Herzen finden. Wer versucht, die Wahrheit in sich selber zu finden, wird auf Irrwege kommen und wird wie in einer Spirale immer weiter nach unten gehen. Weil du dir selber nicht die Wahrheit geben kannst. Du kannst sie nicht. Wahrheit ist von der Schrift her immer offenbart, immer gegeben von Gott her zu den Menschen. Und an der Stelle, wo Menschen sagen, diese Wahrheit, die offenbart wurde, interessiert mich nicht mehr, kappen sie die Leitung und versuchen, Befriedigung, Glück in sich selber zu finden. Versuchen, Lebensweisheit für ihr eigenes Leben aus sich selbst herauszufinden. Was ist Wahrheit? Jakobus sagt im ersten Kapitel in Vers 18, er lässt also den Leser ganz zum Schluss nicht in der Ungewissheit, was Wahrheit denn jetzt ist. Er hat es ganz zu Anfang in seinem Brief schon ausgeführt, indem er den Menschen, die gelesen haben, gesagt hat, nach Gottes Willen, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren. Du wurdest ein neuer Mensch durch das Wort der Wahrheit. Das Wort Gottes hat dich zu einem neuen Menschen gemacht. Gottes Wort ist zu dir gekommen und hat dich getroffen. Gleiche Botschaft predigt auch Petrus. Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren zu einem neuen Leben. Ihr habt neue Sinne, neue Gedanken, neue Ziele, neue Wünsche. Das ist ein Christ. Ein Christ ist derjenige, der sagt, das Alte ist vergangen, ich will das Neue. Was liebst du, Gott? Ich möchte deinen Herzschlag spüren. Ich möchte deinen Herzschlag sehen. Offenbare du dich mir und ich will so leben, wie es dir gefällt. Denn dort habe ich den maximalen Genuss und Segen für das Leben, was du versprichst. Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren. Aber wie denn? Doch nicht durch irgendwelche Philosophien, die irgendein Prediger daherbringt. Durch das Wort Gottes wurdet ihr zu einem neuen Leben erweckt, dass ihr merkt, vorher war ich völlig isoliert von der wahren Lebensquelle, die mir ewiges Leben, eine ewige Hoffnung und ewige Freude gibt. Aber jetzt bin ich connected. Ich bin verbunden mit dem Schöpfer. Durch das Wort Gottes seid ihr doch wiedergeboren worden. Das lebt und für immer bestehen bleibt. Das Wort Gottes ist lebendig. Das Wort Gottes ist nicht tot. Und ich muss es auch nicht lebendig machen. Gottes Wort lebt. Und es ist aktiv. Und es sucht sich die Herzen, um zu treffen und zu verändern, zu erneuern und Neues zu schaffen. Und das heißt hier, dass das Wort Gottes nicht nur lebt, sondern es für immer bestehen bleibt. Ist dir eigentlich klar, wenn wir im Himmelreich zusammen uns wiedersehen, dass Gottes Wort bestehen bleibt und ewig ist und wir noch dort Jesus Christus dafür preisen werden, was er gesagt und getan hat, dass er gestorben, auferstanden, hinaufgefahren zur Rechten des Vaters und von dort regiert hat, dass wir ihn auch dafür noch preisen werden. Wenn Gott spricht, dann verändert das die Welt. Gott hat durch sein Wort die Erde in Existenz gebracht. Wenn jetzt Gottes Wort zu dir kommt, zu deinem kleinen Herzen, ja, was denkst du denn, was in deinem Leben passiert? Wenn er mit seinem Wort alles erschaffen hat, was du mit deinen Augen sehen, mit deiner Haut spüren kannst, was wird er wohl in deinem Leben machen können? Nur wer durch das Wort Gottes zu einem neuen Leben erweckt wurde, dem ist verheißen, dass er so lange besteht, solange das Wort Gottes gilt, und das ist ewig. Wenn du deinen Glauben oder deine Spiritualität, wie du das auch nennen magst, wenn dein Glauben nicht auf Gottes Wort gegründet ist, wenn du keine Verbindung findest, was du Glauben nennst, wenn du keine Verbindung finden kannst zu dem, was hier uns offenbart wurde, dann hast du kein ewiges Leben in dir. Deswegen ist es völlig absurd, einfach eine Einheitsreligion zu basteln. Gottes Wort muss in dir zum Zuge kommen. Ist dein Leben gegründet in Gottes Wort? Und wenn du weißt, ja, ich bin gegründet in Gottes Wort, das, was mich ausmacht, ist das, was auch Jesus gesagt hat, was seine Jünger mir weitergegeben haben. Wenn du darin verwurzelt bist, wenn du da Indizien findest, dann hab Hoffnung. Gott lebt in dir. In dem Maße, in dem du Gottes Wort in deinem Leben Raum gibst, gibst du dem lebensverändernden Wirken des Heiligen Geistes Raum. Einige haben nicht zugehört. Schwerer Satz. Noch einmal. In dem Maße, in dem du Gottes Wort in deinem Leben Raum gibst, gibst du dem lebensverändernden Wirken des Heiligen Geistes Raum. In Johannes 17, Vers 17 sagt der größte Lehrer unter den Lehrern, Jesus selber, in seinem Gebet, kurz bevor er ans Kreuz geht, betet er für seine Jünger und auch für dich und mich. Und dort sagt er zu seinem Vater, Vater, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wisst ihr, bei diesem großen Thema der Wahrheit lässt uns Gott doch nicht einfach so im freien Fall. Sieh zu, dass du die Wahrheit irgendwie findest. Gott will uns durch Wahrheit, durch sein Wort der Wahrheit, will er uns heiligen. Super altmodisches Wort. Er will heiligen, bedeutet absondern. Er möchte Menschen nehmen und sie absondern von dem Üblichen, damit man merkt, hier gibt es einen Unterschied. Aus dem ganzen Sumpf, aus dem ganzen Standard nehme ich was raus, sonder es ab, stelle es aufs Podest und es ist geheiligt. Es macht einen Unterschied. Deswegen sollen wir als Christen auch Licht und Salz sein. Die Frage ist also an uns, bist du jemand, der durch die Wahrheit, durch Gottes Wort geheiligt ist, der einen Unterschied macht? Wir sollen als Kinder Gottes leuchten. Ich frage dich, leuchtest du? Wenn du hier rausgehst und zu deinen Kollegen, zu deinen Freunden, deiner Familie, was weiß ich, wenn du da hingehst, sehen die Menschen, dass du leuchtest, dass du einen Unterschied machst, dass sie sehen, hier ist etwas am Werk, was ich nicht kenne, was aus dem ganzen Standard alles übertrifft. Können sie erkennen, dass Gott dich heiligt? Wenn das dein Wunsch ist, dass du einen Unterschied machst in dem ganzen Standard, dann mach was ganz Unspektakuläres. Nimm Gottes Wort. Und versenk dich darin. Johannes 6, 63 sagt Jesus, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Willst du dieses Leben, was Jesus gelebt hat, dann brauchst du seine Worte, dann brauchst du seine Wahrheit. Willst du diesen Geist, von dem wir heute schon viel gehört haben, Halleluja. Ich bin froh für die charismatischen Gemeinden, die wieder das Wirken des Heiligen Geistes ins Zentrum stellen. Das haben wir Baptisten ein bisschen verlernt. Und das ist eine Schande. Aber diesen Geist, der kommt zu uns in dem Wort Gottes und agiert immer in absoluter Harmonie und Perfektion mit seinem Wort. Und dort, wo du von Geisteswirken hörst, was von seinem Wort abgeklingt wird, geh zurück. und such die Bestätigung des Geistes Gottes in der Schrift. Damit du auch Jesus Christus Geist hast, Jesu Christi Geist und Jesu Christi Leben. Und das, was wir gehört haben, war sehr, sehr biblisch. Das hat mich sehr gefreut. Hebräer 2 sagt, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten, knapp daneben vorbei. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Deswegen können wir zu Menschen gehen, die von diesem Wort abgedriftet sind, und sie fragen, willst du von diesem Geist und Leben, was du erlebt hast, was du gesehen hast, willst du wirklich anfangen, von diesem lebensverändernden Geist wegzugehen? Viele wollen ans Ziel kommen. Viele sind auf der Suche. Viele sind unterwegs und wünschen sich dieses Ziel, von dem wir sprechen, von dem glorreichen Himmelreich, was in Jesus angebrochen ist. Aber die Frage ist, unter welcher Bedingung möchten Menschen an dieses Ziel kommen? Jesus Christus zählt diejenigen zur Familie Gottes in Lukas 8, 21, welche das Wort Gottes hören und tun. Es geht also nicht nur darum, Gottes Wort zu hören und dann Däumchen zu drehen. Wir haben es vorhin bei diesem Zeugnis, ich weiß nicht, wo sie sitzt, gesagt, wenn man Gottes Wort hört, dann muss man auch gehorchen. Wenn man Gottes Wort hört, ist es nicht einfach nur dazu da, um es als nette Lektüre zu hören, wie es in einigen Kirchen zur Gewohnheit wurde. Ein wissenschaftlicher Bericht über das Wort Gottes und wir freuen uns alle, dass das alles so schön korrekt war und jetzt lasst uns nach Hause in unserem Braten futtern. Es will uns motivieren, es will uns anstachen, das Gute zu tun. Das Gute, was der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Die Werke, die der Heilige Geist für uns vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln und Gottes Gnade darin sehen können. Es geht um Menschen, die Gottes Wort hören, bewahren und festhalten. Und sehen, dass das Gleichnis vom vierfachen Acker im Lukas-Evangelium Kapitel 8, wo der Same gestreut wird und auf guten Boden fällt. Und Jesus sagt, das sind Leute, die hören, es bewahren und mit Ausharren festhalten und Frucht entsteht. Auswirkung wird kommen. Ich muss ein Punkt, es gibt da ein paar Folien, die wir jetzt überspringen werden, weil ich dafür jetzt keine Zeit habe. Prüf dich heute, was für dich Maßstab ist, was für dich Richtschnur ist. Wir haben heute auch im Gottesdienst davon gesprochen, dass Gott unsere Autorität ist. Prüf dich, was Autorität in deinem Leben hat. Wem du in deinem Leben Autorität gibst. Das ist etwas, was du geben musst. Und das tun wir alle automatisch. Vielleicht sitzt du hier und du hast einen gewaltigen Teil der Autorität, die jemand über dein Leben hat, deinen Eltern gegeben. Das ist zu einem gewissen Grad natürlich auch gesund und Eltern freuen sich, wenn sie auch ein bisschen Autorität über ihre Kinder haben. Aber so diese völlige Autorität, wer hat die in deinem Leben? Wem gibst du sie? Gibst du sie deinen Kollegen? Gibst du sie deinem Chef? Gibst du Autorität irgendwelchen kirchlichen Traditionen, dass es darauf ankommt, dass die bewahrt werden? Oder gibst du deine Autorität wirklich Gott? Und das wird bedeuten, wenn du die Autorität Gott gibst und Gott zusprichst, Gott, du hast Autorität über mein Leben, wird das in der Endkonsequenz bedeuten, dass man sehen wird, dass du ein Mensch des Wortes bist. Weil Gott durch sein Wort regiert und dein Herz regiert und dein Herz bewahren wird. In Vers 19, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Kraft, aber ich versuche zum Schluss zu kommen. Wir werden gleich den Vers nochmal sehen, in Jakobus 5, Vers 19. Es werden, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, dann ist die Konsequenz, dass die Seele vom Tod errettet wird und die Sünden bedeckt werden. Wer soll zurückführen? Wer soll diese verlorenen Schafe wiederholen? Jemand. Wer ist jemand in diesem Raum? Blöde Frage. Hatten wir schon vorhin.
Wir neigen dazu in unseren Gemeinden, diese schwierigen Situationen, wenn jemand von Gott abdriftet, von seiner Wahrheit abdriftet, dass wir dann sagen, ah, das ist ein Job für den Pastor. Haben wir da nicht jemanden? Und dann ist auch schnell der Hörer gezückt. Du, da ist jemand voll auf dem Irrweg. Und es wäre so gut, wenn wir mit Barmherzigkeit und Liebe zu ihm gehen und ihn holen. Das ist dein Job. Die Ältesten, du bist auch Ältester, oder? Genau. Die Ältesten, aber auf jeden Fall der Pastor sollten das machen. Ich finde es so spannend, dass Jakobus es nicht sagt. Wenn jemand unter euch, dann soll jemand gehen. Wir sind alle gefragt. Hier geht es nicht um Qualifikation, dass du irgendwie ein besonderes Amt hast und ich bin jetzt der Seelenzurückbringer. Wir sind alle gefragt, aufeinander Acht zu geben. Und dabei geht es nicht, versteht mich nicht falsch, dabei geht es nicht um Polizeispielen. So am Fenster stehen und gucken, na, lebt er auch korrekt. Darum geht es nicht. Es geht um eine echte Fürsorge für diese Seele, die sich selber vom Segen gerade abisoliert. Und wenn das uns nicht schmerzt, dann weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber wenn jemand sich von diesem Segen Gottes abschneidet und irgendwo anders seine Freude findet, dann macht es was mit mir. Und dann nehme ich den Hörer in die Hand, ich lade dich zum Essen ein. Ja? Lass uns so miteinander reden. Was ist in deinem Leben passiert, dass du Gott nicht mehr suchst, dass du Gott nicht mehr liebst? Hast du was Besseres gefunden? Erzähl mir, ich will sehen, ob es wirklich besser ist. Und dir vielleicht auch durch mein Leben zeigen, eigentlich vermisst du etwas. Das ist kein Job einfach für die berufenen Pastoren. In dem Text davor, im Jakobusbrief, das haben wir nicht auf der Wand, das ist eine ganz, ganz bekannte Passage, dass wenn jemand krank ist, soll er den Ältesten rufen, er soll für ihn beten und so weiter. Da sagen wir, okay, das ist ein Ältestenjob. Aber in Vers 16 ist interessant, dass es dort heißt, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander. Er sagt, es gibt einen Moment, wo die geistlichen Ämter sozusagen der Gemeinde, die Ältesten, besonders mit Öl salben sollen und diese Person direkt vor den Thron stellen sollen und sagen, Herr, tu was. Aber das ist nicht die einzige Art von Fürbittegebet oder von Heilungsgebet. In Jakobus steht klipp und klar direkt danach, hey Leute, das ist nicht nur ein Job für Älteste, das haben wir jetzt abgefrühstückt, der nächste Job ist, ihr seid dran. Wir sind dran. Wir alle sind gefragt. Hab offene Augen. Du kannst für Kranke beten. Bist du krank? Selbst du als Kranker kannst für Kranke beten. Denn ich komme doch nicht als Gesunder und sag, hallo Kranker, ich bin gesund und ich gebe dir was von meiner Gesundheit ab. Wir gehen zu Menschen und sagen, hey, ich weiß, wo Gnade ist. Ich weiß, wo Kraftauswirkung ist. Ich weiß, wer den Geist Gottes nicht nach Maß austeilt. Und ich warte noch auf meine Heilung, aber ich bin trotzdem mutig und bete für dich. Lass dir nicht einreden. Und meistens sind es nicht die anderen, sondern unser eigenes Herz. Ich kann nicht für Kranke beten, weil ich selber nicht gesund bin. Das ist völliger Mist. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann kannst du im Namen Jesu zu Menschen gehen und für Gesundheit beten. Tu es. Jeder ist gefragt. Und dieses Jeder ist gefragt ist genau jetzt auch ein Thema, wenn es darum geht, wenn wir Menschen in unseren Reihen vermissen. Und hier sind Plätze frei, Freunde. Wir sollen einander die Sünden bekennen. Wir sollen uns ehrlich machen voreinander. Wir hätten niemand was davon, wenn wir hier geschmeidige Lobpreislieder schmettern. Halleluja, Jesus, du bist so gut. Auf einmal, Jürgen hat vorhin gefragt, was möchte dir der Geist Gottes sagen? Ich wusste, was er mir schon den ganzen Morgen gesagt hat. Leg deinen Stolz nieder. Halleluja, Jesus. Und Jesus sagt, leg deinen Stolz ab. Jesus, stör mich jetzt nicht. Halleluja, Jesus. So sind wir. So sind wir so oft. Aber Jesus sagt das doch nicht, um uns zu nerven. Er sagt dir, hey Junge,
den Weg freigemacht. Und da ist so ein blöder Kieselstein, über den wirst du stolpern. Wollen wir nicht? Wollen wir den nicht wegtun? Willst du nicht in der uneingeschränkten Gemeinschaft mit mir sein? Und mich heute dafür preisen, dass ich auch heute deine Schuld und deine Sünde tilge und wegnehme. Dass du hier rausgehen kannst und sagst, oh, happy day. Wir sollen einander die Sünden bekennen, lass uns ehrlich machen. Und erst recht, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen. Gott sieht doch alles. Was denken wir, was wir irgendwie in unserer Tasche verstecken können? Wir sollen füreinander für Heilung beten und darüber hinaus sollen wir uns gegenseitig geistlich begleiten und auch fordern und fördern. Das ist ein Job nicht nur für Pastoren. Bitte unterstützt euren Pastor. Nicht, weil er mein Bruder ist, sondern ich weiß, was das für eine Last ist. Und wenn alle kommen und sagen, du musst es richten. Nein, Jesus muss es richten. Und ich bin sein Jünger und kann im Namen Jesu gehen. Nicht er muss es richten. Wir sind dazu berufen, wir sind Glieder eines Leibes. Er ist doch nicht der Kopf. Jesus Christus ist das Haupt und befähigt alle Glieder, füreinander Sorge zu tragen, sich miteinander zu freuen und auch miteinander zu leiden. Du hast den Ruf, Menschen, die abdriften, die an einem anderen Ort stehen, wo sie nicht stehen sollten, zurückzuholen in die Gegenwart Gottes und zu sehen, was Gott in ihrem Leben tut. Auf welche Art und Weise sollen wir das tun? In 1. Petrus 4, Vers 8 heißt es, und achtet auf die gleiche Begrifflichkeit, und ich bin wirklich gleich fertig. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Was tut die Liebe? Sie bedeckt eine Menge von Sünden. Petrus schreibt genau das Gleiche, was Jakobus auch sagt. Wenn du diese Person zurückholst, dann ist die Seele vom Tod errettet und eine Menge von Sünden bedeckt. Gleiches Vokabular von Petrus. Petrus und Jakobus kannten anscheinend das Wort Gottes zu ihrer Zeit, das Alte Testament, recht gut, denn in Sprüche 10 heißt es, Hass erregt Zänkereien, Streit. Aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Gleiches Thema, alles gehört zusammen. Wir brauchen Liebe, wir brauchen nach Petrus eine anhaltende Liebe. Und die sieht nicht so aus, dass ich zu jemandem gehe und sage, okay, ich habe 15 Minuten Zeit, 15 Minuten Geduld mitgebracht. Und wir reden miteinander und wenn du in 15 Minuten nicht fertig bist, dann schreibe ich dich ab. Eine anhaltende, eine ausdauernde Liebe brauchen wir. Was ist unser Vorbild? Jesus hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er den Jüngern die Füße gewaschen. Und dort heißt es, Jesus liebte seine Jünger bis ans Ende. Bis zum Ziel. Und er hat nicht aufgehört, seine Jünger zu lieben. Wir brauchen Liebe, die andauernd ist, damit wir das Resultat sehen, die Gnade Gottes, dass Sünden zugedeckt werden. Das bedeutet nicht, dass Liebe den Dreck unter den Teppich kehrt. Ich sehe deinen verkehrten Lebensstil. Ach, ich habe dich einfach so doll lieb. Komm doch wieder und Hauptsache, wir haben wieder Gottesdienst zusammen. Wir singen wieder unsere Songs und dann passiert nämlich genau das. Halleluja, Jesus. Problem. Halleluja, Jesus. Es geht nicht darum, einfach, und leider haben das viele zur Gewohnheit, die Dinge nicht anzusprechen und rumzueiern den ganzen Tag und meinen, das sei christliche Liebe. Jesus sagt nicht, ich liebe euch und gerade du hast mir noch gefehlt, sondern ich bin gekommen, um das Verlorene zu suchen. Bist du verloren? Dich suche ich. Und ich sage dir, du bist verloren und du brauchst meine Liebe. Liebe deckt Sünden zu, aber deckt nicht Wahrheit zu. Liebe führt zur Wahrheit und das ist das, was wir in Epheser 4, Vers 15 lesen. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Wenn du andauernd liebst, derjenige, der fort ist, geh zu ihm hin. Lieb ihn bis ans Ende, bis du siehst, dass Gott etwas tut oder die Türen sich schließen. Liebe, aber sprich die Wahrheit in dieser Liebe. Wo Liebe ist, muss Wahrheit sein. Denn wo keine Wahrheit ist, kann es auch keine Liebe geben. Wo Liebe ist, muss Wahrheit sein. Wenn du deinen Kollegen oder deine Frau, was weiß ich, liebst, dann sagst du ihr die Wahrheit. Wie reagiere ich auf abgedriftete Geschwister? Mit Kritik, Klatsch oder Tratsch? Vielleicht noch als verkapptes Gebetsanliegen? Komm, wir müssen mal Fürbitte tun für den einen und dann erzählen wir eine halbe Stunde über die Sünde von irgendjemandem und jetzt beten wir noch 2 Minuten. Haben das fromme Anliegen erfüllt. In Jakobus 4, Vers 11 heißt es, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Lasst uns nicht schlecht über die reden, die abgedriftet sind. Redet nicht schlecht. Segnet. Segnet die, die nicht da sind. Richtet nicht, sagt Jakobus im 2. Kapitel, sondern seid barmherzig, seid gnädig und lasst die Wahrheit leuchten unter euch. Meine letzten 2 Fragen an euch. Welchen Stellenwert hat Gottes Wort in deinem Leben? Welchen Stellenwert hat Gottes Wort in deinem Leben? Frage dich das. Die 2. Frage ist, wen willst du in barmherziger Liebe zurückführen? Damit es nicht einfach eine wissenschaftliche Debatte gerade war. Wen willst du wieder zurückführen? Amen.